Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Vor mir sitzt Isabella Peters, die ist Professorin für Web Science am Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Hallo, Frau Peters.
Hallo, guten Morgen.
Web Science? Das neu, ne? Also habe ich jedenfalls noch nicht gehört bisher.
Ja, das ist ziemlich neu.
Seit wann gibt's das?
Ja, das ist eine neue Disziplin, die es so ungefähr seit 5 Jahren vielleicht gibt oder auch 6. Also gerade hat das Web und Web Science so ein 10-jähriges Bestehen gefeiert, aber als Disziplin, so dass es dann auch an Universitäten gelehrt wird und dass es dafür Lehrstühle gibt, ja, zwischen 7 und 5 Jahren. Dauert ja immer ein bisschen, bis sowas etabliert ist.
Woher kommt das?
Ja, das kommt schon von den Machern des Webs in der Tat, also von Sir Tim Berners-Lee und Wendy Hall und Nigel Chadbolt, die im Prinzip damals damit angefangen haben, das World Wide Web technisch zu entwickeln und die jetzt gemerkt haben, dass das Web eine ganz eigene Welt darstellt mit eigenen Dynamiken und dass dort so viel passiert und dass das einen so großen Einfluss hat auf die Menschheit, auf die Gesellschaft, auf alles, was uns umgibt, dass es sich doch vielleicht lohnen würde, eine eigene Disziplin dafür aufzumachen, damit man sich mal anschaut, naja, was passiert denn da eigentlich wirklich mit diesem Web? Und die Idee von Web Science ist, dass man das eigentlich nicht nur den Informatikern überlässt. Man könnte ja meinen, es gibt genug Computerwissenschaftler, die sich damit auskennen. Aber dadurch, dass das Web heutzutage ja in alle Bereiche des Lebens eindringt, braucht man auch alle Disziplinen, um zu verstehen, was damit los ist mit diesem Web. Und deswegen ist Web Science sehr interdisziplinär angelegt. Es sollen alle Disziplinen dazukommen und das Web als Gegenstand ihrer Forschung betrachten. Und deswegen dürfen Soziologen, Psychologen, Philosophen, aber auch natürlich Techniker hinzukommen und sich das mal genauer ansehen.
Aus welcher Disziplin kommen Sie?
Ganz original habe ich mal Germanistik und Informationswissenschaft studiert. Relativ weit weg jetzt von der Informatik, würde ich sagen. Obwohl die Informationswissenschaft schon immer so eine Querschnittsdisziplin war zwischen Informatik und Bibliotheks-, Archiv- und Dokumentationswissenschaft. Also auch da ging es schon immer darum, digitale Informationen suchbar und auffindbar zu machen. Deswegen auch der große Schnittbereich zur digitalen Bibliothek. Und nun bin ich eben in der Web-Science gelandet, weil ich mich immer schon mit Web-Phänomenen, nutzergenerierten Inhalten im Web, Social Media beschäftigt habe. Und weil das jetzt natürlich auch einen riesengroßen Teil des World Wide Webs ausmacht, bin ich auf dieser Professur gelandet. Daher komme ich wirklich von dieser informationswissenschaftlichen Seite, um im Prinzip in dem Wust der Informationen, die es im Web gibt, und was ja noch potenziert wurde damit, dass eben auch noch jeder einzelne Nutzer und Sie jetzt hier auch noch tweeten können und noch mehr Inhalte
reinzuschreiben.
Genau, noch mehr Inhalte erzeugen. Damit hatte ich mich halt beschäftigt, wie man das am besten machen kann. Aber dadurch, dass dieses gesamte Social Media und diese nutzergenerierten Inhalte sich im Web befinden, ist es auch ganz natürlich, dass ich mich dann einfach weiter damit beschäftige, wie das im Web läuft und was macht das Web möglich, was im Prinzip im normalen Dokumentationswesen oder analog vielleicht nicht möglich ist.
Wo Internet und Wissenschaft sind, ist Open Science nicht weit. Auch damit beschäftigt sich Peters, sieht es aber nicht ganz unkritisch.
Das Ding ist aber, dass das natürlich alles noch mit Unsicherheit behaftet ist und dass wir eben nicht wissen, ob diese Prophezeiung von Open Science wirklich eintritt. Ne? Ob das wirklich, wirklich effizienter wird. Also im Prinzip tatsächlich müsste es mal eine Uni ausprobieren, es müsste mal eine Laborstudie oder sowas geben, ne? Wenn wir das als Wissenschaftler wirklich so betrachten. Es muss ein Experiment geben.
Ja, machen das kann man doch aber mit alten Daten zum Beispiel machen. Also mit Dingen, die längst publiziert sind. Klar, kostet auch wieder Zeit, kostet Ressourcen, natürlich. Aber was weiß ich, man trommelt sich halt mal 100 Postdocs zusammen und sagt so, und jetzt spielen wir eure komplette Dissertation nochmal durch und gucken, was passiert.
Könnte man machen, ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen.
Können Sie haben.
Ja, nee. Gut. müsste also man in der Tat mal ausprobieren.
Praktisch, wie man Klimamodelle baut, so müsste man das ja doch eigentlich auch bauen können.
Ja. Ja, man müsste es in der Tat mal ausprobieren.
Sind aber ohne Sanktionen. Sind Sie diejenige, die das machen würde? Also ist Ihre Professur diejenige, unter deren Fittiche das käme?
Ach, letztlich muss das unter jeder Professur laufen. Also wenn...
Nee, ich meine das Experiment erstmal. Also
ach, könnte ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, solange das alles im Web passiert, ne? Also es muss halt so ein bisschen diesen, das dürfte jetzt nicht einfach hier in so einem Labor oder sowas sein. Man könnte ja auch so ein gläsernes Labor aufbauen oder so und sagen, wir haben hier ständig Tag der offenen Tür oder sowas und das ist jetzt Open Science. Das wäre so ein bisschen weiter weg von mir, weil natürlich das Web der Gegenstand ist, den ich dann untersuche und die Praktiken, die mit dem Web entstehen. Ne? Also dass man zum Beispiel eben vielleicht nicht weiß im Web, welches Publikum man eigentlich erreicht. So. Und sich deswegen dann einstellen muss, wie man redet oder was man dann sagt oder was man publiziert. So, das ist eher so das Interessante dabei. Aber trotzdem, klar, ich könnte das machen, aber eigentlich ist wirklich die Verantwortung von jedem Einzelnen. Jeder, der da in so einer Berufungskommission sitzt, jeder, der ein Review schreibt, jeder, der einen Projektantrag auswählt, jeder, der sagt, ach, wir gucken uns hier mal an, was der kumulierte Impact Factor ist oder sowas und das ist alles Murks, ja. Wenn man nur danach geht, da muss sich jeder selbst an die Nase packen und sagen, nee, du hast hier gerade also nichts dazu beigetragen, dass das in Richtung Open Science geht oder in irgendeine Veränderung, wenn man das dann so macht. Also deswegen jeder, der irgendwie eine Rolle spielt in den entscheidenden Positionen, sollte sich überlegen, was die Praktik da gerade ist. Und es gibt momentan auch genug Initiativen, die versuchen, darauf hinzuweisen. Es gibt ja von solchen typischen Verlagsboykotten gegen Elsevier, der Klassiker, bis DORA, also San Francisco Declaration of Research Assessment, wo man eben auch sagt, wir wollen nicht mehr so stark auf den Impact Factor gucken und wir wollen auf jeden Fall immer quantitative und qualitative Evaluationen zusammenbringen, so dass man das gesamte Bild hat. Das gibt es schon, es kommt auch von innen heraus. Es gibt auch genug Wissenschaftler, die vormachen, wie Open Science funktioniert und die trotzdem erfolgreich sind. Ja? Klingt jetzt
erfolgreich
doof.
Erfolgreich im herkömmlichen Sinne.
Erfolgreich im herkömmlichen Sinne. Aber auch da glaube ich, dass sie zuerst im System waren und das dann quasi von innen heraus ausrollen. Also ja. Wahrscheinlich geht's auch nicht anders. Nee. Es sei denn, wie gesagt, man hat ganz visionäre Gegenüber. Wenn jemand irgendetwas klauen möchte, eine Idee klauen möchte, dann ist das auch jetzt schon passiert. Es gibt genug Stories, wo sie im Institut sind, im Labor sind und auch da hat dann der Chef, typischerweise der Chef wahrscheinlich, irgendwas publiziert vorab. Oder irgendwelche Kollegen, auch sowas passiert. Ja, also deswegen, da muss ich nicht auf Open Science warten, damit das passiert. Nichtsdestotrotz ist das, vor allem wenn man auch mit den Doktoranden spricht, immer die erste Angst. Oh Gott, dann habe ich hier 3 Jahre gesessen, habe meine Daten zusammengesammelt und dann kommt jemand und publiziert das vor mir. Das und ich weiß nicht,
gleichzeitig ist dieser Doktorand dann aber auch in der Lage nachzuweisen, richtig, dass es seine Daten sind. Ja. Und das könnte er nicht, solange es in so einem Closed Shop funktioniert.
Genau, das passiert ja ohnehin. Ne? Also ich meine, wenn jetzt mal zwei an einem Thema arbeiten, dann arbeiten zwei an einem Thema.
Ja.
So, das passiert ohnehin. Und auch da musste man sich schon immer absprechen. Hör mal, gehst du jetzt in die Richtung, gehe ich in die Richtung oder irgendwas. Ja,
oder es ist im Streit geendet wie bei Newton und Leipzig.
Genau.
Leipzig, Leibniz. Newton in Leipzig.
Und ja, also das verstehe ich eben nicht. Und letztlich, auch da gibt es viele Vertreter und deswegen meine ich ja auch, dass quasi dieses Belohnungssystem eigentlich von der wissenschaftlichen Arbeit irgendwie entkoppelt werden müsste. Weil eigentlich müsste man doch froh sein, wenn einfach nur die großen Probleme der Welt gelöst sind als Wissenschaftler. Dieses wunderbare Motiv, Hauptsache, Was weiß ich, der Wirkstoff gegen Krebs wird gefunden. Ob ich das nun finde oder mein Kollege?
Naja, das Problem ist, dass an das Auffinden des Wirkstoffs gegen Krebs die Verlängerung meines Vertrages gekoppelt ist.
Eben. Und das, ich glaube, das darf nicht mehr sein.
Isabella Peters, vielen Dank.
Danke.
Fast 2 Stunden haben wir miteinander geredet, unter anderem über eine bessere Wissenschaft. Das ganze Gespräch gibt's in der nächsten Ausgabe des Resonators.